heute ein Wort Gottes aus dem Römer Kapitel 7 lesen und zum Gegenstand unserer Betrachtung nehmen. Wo sind Vers 25? Heißt, ich danke Gott durch Jesum Christum, unseren Herrn, also nun diene ich selbst mit dem Sinne Gottes Gesetz, mit dem Fleische aber der Sünde Gesetz. Soweit Gottes Wort. Der Römerbrief ist ein Lehrbrief, der uns eigentlich in das gesamte Wesen der Erkenntnis der Gotteskindschaft einführt. Dieser Römerbrief enthält gewaltige Aussagen, Tiefen und Präzisionen der Aussagen durch den heiligen Apostel Paulus. Wir haben in diesem Kapitel 7 eine Behandlung des Menschen im Fleisch. Und wir wissen, dass der Mensch im Fleische Gott diente im Gesetz. Und deshalb finden wir in Kapitel 7, Vers 1 den Hinweis, wo es heißt, oder wisset ihr nicht, Brüder, und jetzt kommt es, denn ich rede zu denen, die Gesetz kennen. Er redet nicht zu den Leuten, die das Gesetz nicht kennen, sondern zu denen, die es kennen. Und das ist von außerordentlicher Wichtigkeit, dass wir ein wenig über das Gesetz, nämlich was den Dienst des Menschen im Fleische vor Gott betrifft, kennen. Sonst werden wir die hier genannten Dinge nicht recht erfassen. In diesem Kapitel 7 wird darum sehr, sehr viel von dem Gesetz gesprochen. Und in Sonderheit zu denen, die das Gesetz kennen. Zuerst in diesem Brief an die Römer schreibt er nun diese Worte an die Judenchristen in Rom. In den damaligen urgemeindlichen Zeiten, da waren viel, viel mehr Juden unter den Erretteten als heute. Im Anfang hatte ja Gott überhaupt mit den Juden Gemeinde begonnen, wie wir das in Apostelgeschichte 2 lesen. Aber wir wissen, dass mehr und mehr durch den Dienst Pauli das Evangelium der Gnade hinausgetragen wurde unter die Heidenvölker, sodass mehr und mehr das Evangelium von den Heiden genommen wurde. Dadurch kam es, dass in den Spätjahren dann so gut wie keine Judengemeinden mehr existent waren und es waren nur noch heidenchristliche Gemeinden, wie wir das auch heute finden, vorhanden. Wir haben zwar in Jerusalem, wir haben auch in einigen wenigen anderen Städten Israels noch kleinere Gemeinden von Juden, Christen, aber die sind so von der Menge, von der Größe, der Ordnung her bedeutungslos, dass man da leicht darüber hinweggehen kann. In diesen Gemeinden wird zwar Christus als der Gekreuzigte verkündigt, aber ansonsten ist es ein unbeschreibliches Durcheinander, weil die Leute, die dort zusammenkommen, ein jeder etwas anderes mitbringt aus dem Lehrgut, welches sie dort, woher sie kamen, mitgebracht haben. Paulus, der Apostel, schreibt also aus der Tiefe seiner eigenen als einstmaliger Pharisäer gemachten Erfahrung heraus. Das, was er in Kapitel 7 schreibt, ist nichts anderes als der Ausdruck seines eigenen Herzens. Deren Seelenzustand unter der Herrschaft des Gesetzes zu der Zeit, als sie im Fleische waren, wiedergibt, wie wir das in Vers 5 lesen, wo er schreibt, denn als wir im Fleische waren, da wirkten die Leidenschaften der Sünde, die durch das Gesetz sind, in unseren Gliedern, um dem Tode Frucht zu bringen. Das Gesetz verurteilte jeden einzelnen Sünder zum Tod. Darum gibt es im Gesetz keine Gnade. Und weil es keine Gnade im Gesetz gab, gab es auch keine Rettung im Gesetz. Und deshalb ist das Gesetz eine harte Sache für den Menschen, der versucht, dem Fleische Gott zu dienen. Wir würden es noch nicht mal so gut hinbringen wie die Israeliten. Von diesen also, die unter diesem jüdischen Gesetz und nach dem Fleische Gott zu leben trachteten, gilt das in Vers 25 Gesagte, was wir zum Text genommen haben. Wo es Besonderes heißt, also nun diene ich selbst mit dem Sinne Gottes Gesetz, mit dem Fleische aber der Sünde Gesetz. Aber nicht von Gottes Kindern, die nach dem Geiste wandeln, wie es in Kapitel 8, Vers 4 heißt, wo geschrieben steht, auf dass das Recht des Gesetzes erfüllt würde in uns, die nicht nach dem Fleische, sondern nach dem Geiste wandeln. Der Wandel im Geist ist also eine Erfüllung des Rechtes des Gesetzes. Aber dieses Gesetz ließ den Wandel im Geist nicht zu. Dieses Gesetz musste zuerst erfüllt werden. Und durch die Erfüllung durch Christus konnte das Recht des Gesetzes zur Dienstbarkeit des Menschen im Geiste beginnen. Und so nicht mehr unter Gesetz, wie Paulus sagt in Galater 5, Vers 18, da sagt Paulus, wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter Gesetz. Das bedeutet, dass die Kinder Gottes, die Erretteten heute, unter der Führung und dem Aufschluss des Wortes Gottes durch seinen Geist leben. Im Gesetz gab es das nicht, dass der Heilige Geist die Menschen in diesem Gesetz unterwies. Das gab es nicht. Das gibt es nur dort, wo der Geist, der Heilige Geist, bei Menschen Geistesdienst sieht. Dort kann er antworten. Deshalb ist jeder Errettete heute jemand, der auch den Heiligen Geist hat. Der Heilige Geist, er wird oft missverstanden. Manche Gläubige haben gedacht, sie hätten den Heiligen Geist nicht, obwohl sie ihn haben, weil sie gedacht haben, den muss man merken. Etwa so, wenn einem eine Erbse in die Schuhe fällt und man kann nicht richtig, dann merkt man das. Ja, so merkt man den Heiligen Geist in uns nicht. Der hat völlig andere Berührungspunkte und zwar schließt er uns in einem gewissen Verständnis sein Wort auf. Und das ist hochinteressant, dass Leute, selbst Theologen, die nicht wiedergeboren sind, die brauchen nur wenige Sätze zu sagen, manchmal nur einen Satz. Dann weiß ich sofort, ich sehe dann wieder. Weil der Geist, der aus dieser Person rausredet, in der Formulierung seiner Aussage, durch den Heiligen Geist, der in mir ist, so bekomme ich sofort die klare Erkenntnis, das ist nicht wiedergeboren. Das ist menschlich erlerntes Theologiewissen. Und so kommt es nicht darauf an, ob wir große Köpfe haben im Studium, sondern es kommt darauf an, ob wir errettet sind und seinen Geist besitzen. In dem Augenblick, wo wir seinen Geist haben, lenkt dieser Geist uns in seinem Wort, die Bibel sagt, in alle Wahrheit leiten. Er leitet uns. Er redet überhaupt nichts aus sich selbst, sondern er will nur das uns erklären, deutlich machen, was wir hier in der Bibel finden. Denn das, was wir hier finden, das hat der Heilige Geist nach der Aussage des Johannesevangeliums beim Vater gehört. Wir sind dann nicht unter Gesetz, sondern dem Gesetz gestorben. Von demselben sind wir losgemacht, sodass sie dienen, die da losgemacht sind, in dem Neuen des Geistes, heißt es, und nicht in dem Alten des Buchstaben. Wie wir das in Vers 6 von Kapitel 7 lesen. Ich darf es kurz durchlesen. Jetzt aber, wo wir errettet sind, sind wir von dem Gesetz losgemacht. Da wir dem gestorben sind, in welchem wir festgehalten werden, da ist auch das Gesetz des Todes mit. Sodass wir dienen in dem Neuen des Geistes, wir könnten auch sagen, des Geistes des Lebens, und nicht in dem Alten des Buchstabens. Die Buchstaben sind das geschriebene alttestamentliche Gesetz. Sie sind aber auch nach Römer 8, Vers 2, durch das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu, da heißt es in Vers 2, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das heißt, wir sündigen heute noch als Kinder Gottes. Aber von der Gesetzmäßigkeit der Sünde und des Todes sind wir durch die Bekehrung erlöst. Wir unterliegen nicht mehr dem ewigen Tod, auch dann nicht, wenn wir wieder gesündigt haben. Einer, der errettet ist, und dann plötzlich nächsten Tag feststellt, ach du liebe Zeit, da rutscht ihm das Herz bis herunter in die Pantsohlen des Schuhes. Das ist ja doch noch Sünde an mir. Ist nicht so schlimm. Jetzt haben wir einen Sachwalter, einen Fürsprecher, einen Pfarrer. Dafür ist der Herr Jesus als hoher Priester tätig. Ich sage noch einmal, nicht die Verlorenen haben einen hohen Priester, sondern einzig und allein die Erretteten. Der Herr Jesus verwendet sich als hoher Priester beim Vater nicht für die Welt. Für die Welt hat er sich als der Heiland am Kreuz Zeuge lassen. Wer zum Kreuz heute kommt, darf Christus den Herrn fassen, darf ihn aufnehmen. Aber nicht als Hochpriester. Das ist nur den Sachen. Das ist nur denen geschenkt, die ihn schon aufgenommen haben. So finden wir also in den Römer 8,2, durch das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesu sind wir freigemacht von dem in unseren Vers 25 genannten Gesetz der Sünde. Und der Sold der Sünde ist der Tod. Wenn ich vom Gesetz der Sünde freigemacht bin, bin ich auch von den Folgen der Sünde freigemacht. Das ist der Tod. Wenn nun in Vers 22 unseres Kapitels vom inneren Menschen geredet ist, lese kurz, denn ich habe Wohlgefallen an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Wir gehen jetzt zur Begrifflichkeit. Was ist der innere Mensch? Ich sage es gleich vorweg, es ist nicht so sehr leicht auszudrücken. Es macht nicht. Hier wird es aufgenommen, wer es noch einmal hören will, braucht sich nur an den Bruder zu wenden. Er wird es sicherlich freigeben. Wenn hier vom inneren Menschen geredet ist, dann haben wir nicht das Kind Gottes angesprochen. Es ist nicht der innere Mensch. Etwa Christus in uns, das ist es nicht. Sondern der neue Mensch ist auch nicht die neue Kreatur, die neue Schöpfung. Sondern wir sollten ausgehen von dem Geist des Menschen, von dem wir in 1. Korinther 2,11 lesen. Der Geist des Menschen, jeder Mensch hat einen Geist. Das ist der Odem, der Hauch Gottes, einstmals bei der Schöpfung. Und nun beachten wir, die Bibel redet vom Grundsatz her, als vom inneren Menschen, nur von solchen, die zuvor errettet wurden. Von der verlorenen Welt redet die Bibel nicht von einem inneren Menschen. Das ist ganz wichtig. In Epheser 4, Vers 24, da wird von dem neuen Menschen geredet. Wir müssen es jetzt nicht aufschlagen. Da wird von dem neuen Menschen gesprochen. Das ist die neue Schöpfung. Dem steht zwei Verse vorher, in Vers 22 von Epheser 4, der alte Mensch gegenüber. Das ist die alte Natur und die neue Natur, oder umgekehrt. Alt und neu. Was aber alt geworden ist, dem verschwinden nach, sagt Gottes Wort im 9. Der alte Mensch ist weggetan, er soll weggetan sein, wenn wir eine neue Schöpfung, einen neuen Menschen in uns haben. Das ist aber nicht der innere Mensch. Es war gesagt, dass der innere Mensch seine Beziehungen zwar zur neuen Schöpfung hat. Es ist aber nicht die neue Schöpfung selbst, sondern der Geist des Menschen, der nach der neuen Geburt eine neue Position einnimmt. Es ist so zu verstehen oder in Verbindung zu verstehen, wenn eine neue Schöpfung da ist, ist der Geist des Menschen in uns in eine neue Situation gebracht. Nun könnten wir sagen, in welche Situation? Und da haben wir eine Bibelstelle in 2. Korinther 7, Vers 1. In 2. Korinther 7, Vers 1, da redet Gottes Wort von der Befleckung des Fleisches und des Geistes. Das heißt, wenn wir in unserem Leben vor der Errettung gesündigt haben, dann ist entweder das Fleisch oder der Geist oder beides verunreinigt worden. Der innere Mensch ist also der Geist, der befleckt war, aber durch unsere Verbindung zu Christus und seines Opfers nunmehr eine Linie der Reinigung und Vergebung empfangen. Das ist der innere Mensch. Also man kann es nicht mit einem oder mit zwei Worten dartun. Und wer das mit ein oder zwei Worten dartut, ich muss es nicht gehört haben, der hat es mit hundertprozentiger Sicherheit noch gar nicht verstanden, was der innere Mensch ist. Es ist praktisch der Gegensatz und in einem gewissen Vergleich ein Gegensatz zum Fleisch im Sinne von Matthäus 26, Vers 41, wo der Jesus sagt, der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Der innere Mensch ist völlig machtlos gegenüber dem Gesetz der Sünde in unseren Gliedern. Er sagt bei Jesus schon, der Geist ist willig. Der Kampf in uns, der kommt nicht aus dem Geist des Menschen, sondern aus dem Fleisch. Deshalb sagt die Bibel, das Fleisch gelüstet wieder den Geist. Die zwei sind natürlich entgegengesetzt. Weil der Geist willig ist. Vom Grundsatz her. Und weil er willig ist, wenn wir im Fleische sündigen wollen, dann macht der Geist mit. Er ist willig. Und wollen wir dem Herrn dienen, dann macht er auch mit der Geist. Darum ist der Geist des Menschen vom Grundsatz her sehr, sehr schwach. Er ist schwächer als unser in die Sünde gekommenes Fleisch. Damit ist der ganze seelische Organismus ein Leib des Todes in uns. In Vers 24 unseres Kapitels heißt es Tod in Vergehungen und Sünden. Warum trennt Paulus hier Vergehungen, sind Vergehungen nicht auch Sünden? Ja, natürlich. Aber das sind nicht die heftigen. Das sind die Sünden, die wir mitunter gar nicht so richtig gewahr werden. Die wir nicht so richtig als Sünde erkennen. Vergehungen. Bei einer Handlung eine kleine Lieblosigkeit gegen den Nächsten in einer Beantwortung hineingelegt. Vergehung. Man hat natürlich nicht böses Denken oder tun wollen, die Bibel sagt, schlicht und gegen. Man hat sich gegen die Liebe zum Nächsten vergangen. Das ist ein ganz rein gefühliche Ding, aber wenn die nicht beachtet werden, durch Reinigung und durch Erneuerung, dann dämpfen wir den Geist Gottes. Wir lesen dazu, wir müssen es nicht aufschlagen, Epheser 2, Vers 1. Das redet von diesem Ding. Gottes Kinder werden durch Gottes Geist und durch Gottes Kraft gestärkt, heißt es durch Paulus in Epheser 3, 16, am inneren Mensch. So, jetzt wisst ihr. Der innere Mensch wird also gestärkt, weil er so schwach ist. Der innere Mensch braucht eine Stärkung. Der kann so, wie er ist, in seiner Schwachheit, kann der Gott nicht dienstbar sein. Aber er wird dienstbar, wenn er gestärkt wird. Paulus redet ihn davon. Epheser 3, 16. Durch Gottes Geist und Gottes Kraft wird er gestärkt. Durch diese Stärkung und durch diese Kraft, jetzt sehen wir schon, dass das die Welt gar nicht kann, weil sie seinen Geist gar nicht hat. Durch diesen Geist Gottes und durch diese Kraft Gottes vermögen die Erretteten so die Handlungen des Leibes zu tun. Sonst nicht. Römer 8, Vers 13, dort steht. Nur so durch den Aufbau, die Stärkung und das Durchdrungenwerden mittels des Geistes Gottes in uns, in der Beziehung zum Geist des Menschen, empfangen wir eine Festigkeit. Durch diese Festigkeit werden wir immun gegen die Angriffe des Feindes, gegenüber die Sünde, gegenüber den Willen Satans. Das Thema ist vielleicht nicht so ganz leicht, dafür ist es aber wunderbar, finde ich. Weil es uns alle betrifft. Jedes einzelne und aufrichtige Kind Gottes. Durchlebt in seiner Seele mehr oder weniger den Inhalt von Kapitel 7. Auch dann, wenn Paulus schreibt, ich rede zu denen, die Gesetz kennen, dann ist für uns, die wir nicht aus dem Gesetz kommen, weil wir keine Juden sind, ist es dennoch sehr wichtig, weil das Gesetz des alten Bundes, das Gesetz der Sünde und des Todes zur Grundlage hat. Und das betrifft uns auch. Wenn wir auch nicht unter dem mosaischen Gesetz stehen, so stehen wir rein als Menschen dennoch unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Insofern durchleben wir in der Auseinandersetzung der Dienstbarkeit des Geistes, war gesagt, Römer 8, Vers 4, umso mehr den Kampf von Römer 7. Dieser Kampf mit dem Fleisch ist so schmerzlich, dass Paulus, der Heidenapostel, ausruft, ich elender Mensch, ich elender Mensch, sagt. Es ist ein Ausruf, ein Aufruf, ein Ausschrei, der auch einem Apostel vom Format Pauli nicht erspart liegt. wirklich elender Mensch. Er sieht sein Fleisch an und da erkennt er sich in Gefangenschaft. Er sieht sich in der Gefangenschaft unter das Gesetz der Sünde und des Todes. Und deshalb schreit er nach Rettung. Er schreit nach Rettung von dem Leib des Todes. Es ist schon interessant, wie wir doch bis zu Christus noch keine Rettung der Seele hatten. Denn das Alte Testament war aufgebaut auf Tieropferblut. Damals gab es noch keinen Kerosin. Damals gab es Tierblut. Und durch dieses Blut kamen sie in eine gewisse Vergebung. Eine Vergebung jedoch auf Zeit. Das Tierblut des Alten Bundes konnte keinen Alttestamentler, auch den Besten nicht, mit der Ewigkeit verbinden. Erst musste ein Lamm gefunden werden, was uns mit der Ewigkeit verbinden konnte. Und dieses Lamm und sein Blut, Christus, konnte uns mit der Ewigkeit verbinden. So sind also die ganzen millionenfachen Opferungen des Alten Testaments nur eine Stundung der Sünden anzusehen auf das vollkommene Lammesopfer Christi Jesu, der uns nun zeigt, wie die Vergebung der Alttestamentler im Zeitablauf nun Christus hereinkommt und er nimmt jede mit und führt sie in die Ewigkeit durch das vollkommene Opfer Christi Jesu. Bei diesem bei diesem Aufschrei nach Rettung aus dem Leibe des Todes kommt es gewissermaßen zu einer Unterzeichnung des Todesurteiles in unserer Seele. Es gibt kein Mittel dagegen. Es gibt keine Hilfe für den natürlichen Menschen. Das heißt, der Mensch in Römer 7 wird in eine Situation gebracht, dass er das Todesurteil seiner Seele selbst ausrufen soll. Was zwar von Gott her schon längst ausgesprochen war. Der Mensch anerkennt von Natur aus Gott nicht. Er hat ja einen anderen Vater. Die Bibel redet in Johannes 8, Vers 44 von dem Vater unseres Fleisches. Das ist ein bedeutsamer Tag in der Geschichte eines Gläubigen, wenn er das erkennt. Ich bin von Natur aus völlig verloren. Mein Fleisch ist nicht mehr rettbar. Meine Seele ist absolut im Tode. Aber hier, Römer 8, der Siegestriumph dann der Rettung unserer Seele durch den Dienst des Geistes. Nachdem die Enttäuschung wegen der Macht der Sünde in einem jeden Einzelnen so groß war, ist man zu Ende gekommen. Man hat sich damit abgefunden. Das Fleisch ist nicht mehr rettbar. Man ist zu Ende gekommen mit dem Fleische und mit der Sinnung. Die Gesinnung des Fleisches, sagt Paulus, bewirkt den Tod. Also ist alles, was im Fleische in uns ist, todesverbunden. Es ist eine Tragik, dass Gott uns im Garten Eden zum Leben und im Leben geschaffen hat. Und das, was aus uns allen geworden ist, und da ist keiner ausgenommen, wir sind allesamt mit dem Tod infiziert. Das ist doch die Sünde für ein Virus des Todes. Keine Ausnahme, wer mit diesem Virus Sünde infiziert ist. Eine gewaltige Härte tut sich uns hier auf. Hier ist auch das menschlich Gute, hier ist auch das menschlich Edle, von dem manche reden, das dem Gesetz Gottes nicht untertan sein mag, gemeint. Wir lesen davon in Römer 8, Vers 7. Manchmal bekomme ich innere Anwandlungen, wenn ich solches Zeugs höre. Bis wir in die Gemeinde kommen sonntags, da höre ich manchmal noch solche, man nennt sie Gottesdienste, man nennt sie so im Radio. Da drehe ich schon mal auf. Und dann redet einer, der hat natürlich einen sehr hohen Titel, und der redet dann und sagt dann, also ja, bei den Menschen müsse nur das Gute in ihnen geweckt, gefördert und herausgestellt werden. Und wenn das groß wird, das Negative klein. Das ist eine Lehre vom Vater der Lüge selber. Der Mensch ist vollkommen in den Tod gekommen, geraten, auch mit seinen Guten, mit seinen edlen Bemühungen und Absichten, sagt er das Wort. Weil unser Fleisch dem Gesetze Gottes in keiner Weise untertan sein kann. Das gibt es nicht. Das Fleisch in Römer 7 ist die gefallene Adamsnatur. Die Adamsnatur mit ihrem Eigenwillen, mit ihren eigenen Gedanken, mit ihren eigenen Gefühlen, mit ihren eigenen Vorsätzen und auch den Guten. Das muss man gleich noch. Wie lange bemühen wir Gott, noch mit unserem nicht gestorbenen Fleisch? Wir machen Gott nicht durch die neue Schöpfung in uns Problem, nicht uns selbst Problem, sondern unsere Probleme einzig und allein beruhen von der Herkunft und des Urgrundes einzig und allein auf dem Boden unseres Leibes. Das ist die Quelle der Bitterkeit. Dort kommt die Mara-Substanz, die Bitterflüssigkeit heraus. Nicht anders. Es ist endgültig am Kreuz in den Tod Jesu Christi gegeben worden, wenn wir mit Christus in der Gleichheit seines Todes in ihm gestorben sind. Ein anderer Weg in der Fleischesbehandlung findet das Neue Testament nicht. Wir können den Sieg über das Fleisch nur insofern haben, inwieweit wir der Sünde uns für tot halten und erklären in allen Dingen. Allein durch Jesum Christum, wie es in Vers 24 in unserem Textwort zum Ausdruck kommt, wo es heißt, ich elender Mensch, wer wird mich erretten von diesem Leibe des Todes? Die Rettung von diesem Leibe des Todes ist allein in der Wegweisung durch unseren Herrn Jesus Christus möglich. Sein Tod ist demnach nicht allein die Sühnung unserer Sünden, sondern zugleich auch das Ende des Menschen im Fleisch. Das ist es. Am Kreuz wurde das Fleisch gerichtet und das Todesurteil über das Fleisch vollzogen. Und deshalb tun wir gut daran, wenn wir das, was Christus an seinem Leibe unserer Sünden wegen hat geschehen lassen, ebenso nachvollziehen. Dass wir sagen, Herr Jesus, es ist richtig und gut, dass der Tod über unser Fleisch kommt. Wenn das geschehen ist, kann ich sagen, nun ist oder nun bin ich mit Christo gekreuzigt. Wie sieht Galater 2, Vers 20 heißt. Das muss zu beständiger Wahrheit in der Seele jedes einzelnen Gläubigen werden. Leben wir nicht in diesem Bewusstsein, wird unser Fleisch, unser Herz sofort sich über andere stellen. Stolz. Hoffart, Stolz, Überheblichkeit, die wir gar nicht merken, aber andere merken. Die Rettung vom Leib des Todes ist, er, Christus, starb und ich mit ihm.